30. Januar, Grube ist weg, Rüdiger Grube ist weg und alle beziehungsweise einige freuen sich darüber. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Winfried Wolf von Bahn für alle. Servus erstmal.
Ja, schöne Grüße nach Freiburg runter.
Jetzt ist eine ganze Periode bei der Bahn zu Ende gegangen mit dem Weggang von Rüdiger Grube und diese Periode ist, wie gesagt, zu Ende, aber dann fängt natürlich eine neue Periode an. Wer war überhaupt Rüdiger Grube? Warum freut ihr euch so darüber, dass der weg ist?
Naja, Freude. Naja, Rüdiger Grube war einer der drei Bahnchefs, die alle aus der Daimler-Benz-Kaderschmiede kamen. Das war zuerst Heinz Dürr bis 1998, dann Hartmut Medern bis 2009 und jetzt Rüdiger Grube bis 2017. Das sagt schon einiges. Das heißt, es waren drei Bahnchefs. Dazwischen war eine Ausnahme von 18 Monaten der Herr Ludewig 1998, 1999. Aber eigentlich waren es drei prägende Bahnchefs, die alle Autopolitik und Politik gegen die Schiene gemacht haben. Da hat sich Grube nicht unterschieden von Medern und nicht von Dürr. Was er gemacht hat, war immer lächeln. Das heißt, er hat die Zerstörung der Schiene belächelt und mit einem relativ guten Image nach außen verkaufen können, dass viele Leute geglaubt haben, das sei ein Kümmerer, es sei einer, der sich um die Belegschaft und die Beschäftigten, um die Schiene wirklich und die Fahrgäste kümmern würde. Das war nicht der Fall. Er hat tatsächlich sogar das Auslandsgeschäft ausgeweitet und das Nichtbahngeschäft ausgeweitet. Er hat die Privatisierung der Bahn neu versucht zu machen mit dem Hereinholen von Heuschrecken, was im Herbst letzten Jahres gescheitert ist. Er hat den Schienenpersonenfernverkehr massiv verschlechtert, unter anderem noch ein intransparenteres Preissystem durchgesetzt am 11. Dezember letzten Jahres. Er hat den Nachtzugverkehr eingestellt, den Güterverkehr verschlechtert und letzten Endes war er auch ein Einpeitscher in Sachen Stuttgart 21. Insofern, ja, es war ein schlechter Bahnchef, so wie eigentlich fast alle Bahnchefs bisher schlecht waren und eigentlich die Leute, die wirklich das Entscheidende für die Schiene machen, sind die Bahnbeschäftigten und die Leute unterhalb dieser obersten Ebene.
Richtig, so ein Mann steht nicht allein, das ist praktisch die Spitze eines Eisberges und unten drunter, da stehen andere und die bleiben in der Regel. Das heißt, was wird sich jetzt ändern, was kann sich überhaupt ändern? Die suchen ja jetzt verzweifelt einen neuen Mann, beziehungsweise irgendwie soll auch noch eine Frau im Rennen sein.
Das kann ich schlecht einschätzen. Ich kann sagen, was man bräuchte. Man bräuchte jemanden, der Eisenbahner ist, der was von Eisenbahn versteht, der die Schiene liebt, der auch primär sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln im normalen Alltag bewegt. Solche Leute gab es in den letzten 25 Jahren nicht an der Spitze der Bahn. Ob es da Personen gibt, die in der engeren Auswahl sind, war ich zu bezweifeln. Wir haben konkret gestern solche Namen genannt. Wir haben sieben Namen genannt, die da in Frage kommen würden auf dieser Ebene. Das wird aber wahrscheinlich nicht die engere Wahl sein. Die Gefahr ist eher groß, dass ein Mann wie Pofalla, der reiner Parteipolitiker ist, der von Schiene und Eisenbahn nichts weiß, wie auch Medern, Grube und Dürr nichts gewusst haben, der aber auch keine Ahnung vom Betrieb hat, keine Ahnung von Unternehmensführung hat und so weiter, dass dieser Mann an die Bahnspitze kommt. Diese Gefahr ist sehr groß und das ist immerhin ein Mann, der als normaler, einfacher Bundestagsabgeordneter in der Zeit von 2006 bis 2009 sich aus Mitteln, aus Steuermitteln, Montblanc Luxus-Schreibgeräte im Wert von 14.722 Euro geordert hat. Wenn ein Mann da schon mit Steuergeldern umgehen kann, dann ist die Gefahr natürlich, dass ein Mann an der Spitze der Bahn mit diesen gigantischen staatlichen Subventionen erst recht staatliche Gelder verschleudern.
Da können wir vom nächsten Thema kommen, das heißt Stuttgart 21. Das ist ja so eine Geschichte, das wird immer teurer und teurer. Hat es eine Rolle gespielt bei diesem Rücktritt? Ich meine, es heißt ja, Stuttgart 21 steht auf der Kippe, das wird immer heißer diskutiert.
Ja, das ist eine Vermutung. Also wenn man sich heute genau anschaut, was die Süddeutsche Zeitung zum Vorgang am Montag, also vorgestern im Aufsichtsrat schreibt, dann sieht das Ganze nicht mehr nach spontan aus. Bis gestern habe ich gedacht, es war eine spontane Entscheidung. Er hat die Brocken hingeworfen, Herr Grube. Jetzt lese ich heute, dass es eine genaue Einigung gab, 3 Jahre länger zum gleichen Preis, nämlich von 2,434 Millionen Euro im Jahr für Herrn Grube. Und aus seiner Sitzung sich zuerst der Herr Grossmann, das ist der frühere RWE-Chef und jetzige Chef von der Georgs-Marienhütte, zuerst kritisch gemeldet hätte und 2 Jahre statt 3 Jahre Verlängerung vorgeschlagen hätte. Aber Herr Grossmann ist ein Freund von Grube. Und als dann die Arbeitnehmerseite, wahrscheinlich EVG und Herr Kirchner sich gemeldet hätten, auch 2 Jahre verlangt hätten, dass dann Grube angeboten hätte, er scheidet aus. Und dass dann das Gremium Aufsichtsrat einstimmig beschlossen hat, ja, ausscheiden. Also dieser Vorgang, der genau beschrieben wird, der Süddeutschen Zeitung, sieht nach abgekartetem Spiel aus. Und dann kann man vermuten, ob sowas wie Stuttgart 21 eine Rolle spielt. Es stimmt, was Sie gesagt haben, Stuttgart 21 steht auf der Kippe. Die Berichte von Bundesrechnungshof, 2 Berichte vom Bundesrechnungshof im letzten Herbst, ein streng vertraulicher und ein halbvertraulicher, plus der KPMG-Bericht für den Aufsichtsrat, den der Aufsichtsrat bestellt hat, beides für Stuttgart 21, sagen eigentlich eindeutig, es ist ein Fass ohne Boden, es wird nochmal wesentlich teurer auf über 10 Milliarden Euro. Und was vor allem der Bundesrechnungshofbericht, der Geheime, sagt, die schreiben, dass es am Ende nicht gewährleistet ist, ob, wenn es 21 fertig gebaut ist, dieses Bauwerk eine Betriebserlaubnis bekommt. Zitat Ende. Nochmal streng vertraulich, nur in der Geheimschutzstelle des Bundestags einsehbar für wenige. In dem Text steht drin, dass die oberste Finanzbehörde über Steuermittel sagt, es kann sein, dass dieser Bahnhof nach 10 Milliarden Ausgabe nicht mal den Betrieb aufnehmen darf. Das ist natürlich der absolute Hammer und der Aufsichtsrat weiß es auch. Und es kann sein, dass Leute wie Käfer, der auch zum 1.1. ausgestiegen ist, und Leute wie Grube, der jetzt zum 31.1. ausgestiegen ist, sich vom Acker machen, vom Gleisacker machen, um damit nicht im Schlussfeld zu sein, wenn dieses Projekt platzt und wenn er sich auch gefragt hat, wer ist dafür der Schuldige. Und Grube hat ja noch vor einigen Wochen gesagt, ich zitiere, ich hätte Stuttgart 21 nicht gemacht, Zitat Ende. Das ist einfach gelogen. Der gleiche Herr Grube hat Ende 2010 im Kreis von Hamburger Freunden gesagt, ich zitiere, dieses Ding muss jetzt durchgezogen werden und ich ziehe das durch. Wenn wir in Stuttgart auch nur einen Millimeter nachgeben, dann fliegen uns in Deutschland alle Infrastrukturprojekte um die Ohren. Zitat Ende. Durchgehend in der gesamten Zeit, auch als die Kosten von 4,5 auf 6,8 Milliarden explodierten, Ende 2012 bis März 2013, immer diesen Stuttgart 21-Bau weiter betrieben und dafür getrommelt. Doch im letzten Herbst hat er behauptet, er kenne den Bericht des Bundesrechnungshofs nicht, was gelogen war, und hat gesagt, dass es die falschen Zahlen sind, was auch gelogen ist. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass sowas im Hintergrund spielt und dass man vorbereiten will, aus dem Projekt auszusteigen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das so wäre, aber das ist jetzt zunächst mal eine relative, begründete Spekulation.
Nun ja, das Jahr ist noch jung und wir können noch einiges erwarten. Das war zumindest Dr. Winfried Wolf von Bahn für alle und er hat über den Rüdiger Grube Rücktritt spekuliert, beziehungsweise da können wir alles spekulieren. Ich danke mal auf jeden Fall für dieses Gespräch. Merci.